Freue mich, dass ich heute mit euch über das Thema So ist Gott sprechen kann. So ist Gott in 35 Minuten dürfte ein etwas großes Projekt sein. David hat in seiner Hinführung ja schon darauf hingewiesen, es geht um Punkte, wo wir Gott vielleicht nicht so verstehen, wo wir sagen, ist das auch ein Aspekt zu Gott, der zu Gott gehört? Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Bild von dem Elefanten. So ein ähnliches Bild hatte der Simon in seiner allerersten Predigt zu dem Thema, wo es darum ging, es kann nur eine wahre Religion geben. Hintergrund dieses Ansatzes ist also zu sagen, okay, jeder sieht nur einen Teilaspekt und das Ganze ist dann viel größer. Simon hat uns erklärt, warum wir das als Christen anders sehen. Ich möchte das Bild heute mal anders deuten. Wenn Gott so groß ist und wir irgendwo ihm immer nur partiell begegnen, immer nur einen Teil von ihm wahrnehmen, wie kommen wir denn dann zu dem ganzen Bild? Wie schaffen wir das in unserem kurzen Leben, in unserem kleinen Hirn, Gott irgendwie zu begreifen, zu erleben? Wie kann ich verstehen, welche Charakterzüge Gott hat? Wie offenbart sich Gott heute, ganz allgemein und für mich persönlich? Das sind spannende Fragen und das sind gute Fragen. Und wenn mir das heute gelingt, wenigstens zu einem kleinen bisschen auch gut und spannend darauf zu antworten, dann könnte sich der Gottesdienstbesuch gelohnt haben. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus Christus, du möchtest uns heute begegnen. Und wir wollen uns öffnen für dich. Wir erwarten von dir, dass du uns berührst, dass du uns stärkst, dass du uns korrigierst, dass du uns aufrichtest, dass du zu uns sprichst. Bitte ich jetzt, was die Predigt angeht, dass du mein Reden und das Hören der anderen segnest. Amen. Wenn ich über Gott nachdenke, welche Vorstellung mache ich mir dann von ihm? Nicht ganz umsonst gibt's im zweiten Gebot dieses Bildnisverbot. Und dieses Bildnisverbot, das bezieht sich auf so Skulpturen, also irgendwas, was aus Stein gehauen ist oder was gegossen ist, und auf sonstige Abbilder. Ein Teil aus den 10 Geboten, ihr kennt es alle, ich möchte es euch trotzdem nochmal vorlesen. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst dir kein Götterbild machen. Warum denn dieses Verbot? Ich denke, das Ganze hat 3 Gründe. Zum Ersten, wenn ich mir ein Bild von Gott mache, dann kehre ich das Schöpfungshandeln, den Schöpfungsprozess Gottes um. Und das ist ganz problematisch. Also nicht Gott ist der, der mich und die ganze Welt schafft, sondern indem ich mir ein Götterbild fertige, schaffe ich mir meinen Gott. In Römerbrief heißt dazu, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist, in Ewigkeit. Amen. Also auch hier die Argumentation, die Paulus da bringt, ist die, eigentlich können bestimmte Eigenschaften, bestimmte Dinge von Gott wahrgenommen werden in der Schöpfung. Er ist der Schöpfer, er macht. Und die Menschen haben dieses Schöpfungshandeln Gottes pervertiert, indem sie sich selber Götter gemacht haben und sie anbeten, vor ihnen niederfallen und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer oder statt dem Schöpfer. Warum ist es mit den Gottesbildern so problematisch? Weil dieser in Stein gehauene Gott, diese Statue, in irgendeiner Weise auch eine unveränderliche Manifestation ist. Also so ist es jetzt, ja, der Gott ist jetzt fertig, mein Gottesbild, der Prozess meiner Erkenntnis Gottes ist abgeschlossen, so ist er. Ein in Stein gemeißelter Gott ist ein für alle Mal unveränderlich. Und natürlich, drittes Argument, und das ist auch ein sehr starkes, es besteht die Gefahr des Götzendienstes. Im Jesaja lesen wir zum Beispiel, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Jesaja 46, Vers 5 bis 13. Mit wem wollt ihr mich vergleichen und gleichstellen und mich ähnlich machen, dass wir uns gleichen? Sieh, die Gold aus dem Beutel schütten und Silber auf der Waage abwiegen, dingen einen Goldschmied, dass er einen Gott daraus macht. Sie beugen sich, ja, sie werfen sich nieder. Sie heben ihn auf die Schulter, tragen ihn umher und setzen ihn nieder an seine Stelle und er steht da. Von seinem Platz weicht er nicht. Auch schreit man zu ihm, aber er antwortet nicht, hilft nicht aus seiner Not. Denkt daran und ermahnt euch, und nehmt es wieder zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Gedenket des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von all das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe vom Osten her aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet. Ja, ich führe es auch aus. Hört auf mich, ihr Trotzigen, die ihr fern seid von Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht. Sie ist nicht fern und mein Heil zögert nicht. Und ich gebe in Zion Heil für Israel meine Herrlichkeit. Also was bedeutet das für uns? Ich denke, wir sollten vorsichtig sein und uns hüten vor allzu kreativen Prozessen, was unsere Vorstellung von Gott angeht, was den Stolz über unsere eigene Erkenntnis Gottes angeht. Da ist, denke ich, viel Demut angesagt. Nicht wir sind Schöpfer Gottes, sondern er ist der Schöpfer Gott. Wir leben ja heute in einer Zeit, wo Individualismus ganz groß geschrieben wird und Das Angebot ist breit und wir pflegen so eine Art Eklektizismus. Das heißt, Rosinenpickerei. Wir suchen uns also überall das raus, was uns gelegen ist. Wir nehmen aus dem Christentum das, was uns passt. Wir bedienen uns im fernen Osten. Wir bedienen uns hier und nehmen da und mischen. Jeder hat dann am Schluss das, was ihm am besten passt. Was passt in mein Bild von Gott? Ist es ein Gott, der mich vor allem Leid verschont? Ist es ein Gott, der mir alle meine Wünsche erfüllt? Ist es ein Gott, der mir alles durchgehen lässt? Wie ist er denn jetzt? So ist Gott? Wie denn nun? Ich habe euch von Anfang an eingestanden, dass ich nur auf einen Teilaspekt heute eingehen kann und will. Ein Thema werde ich rausgreifen. Und eine kurze Vorbemerkung noch. Es gibt ja, also bei den Frommen ist man immer schnell mit Antworten, muss man auch sagen, also wie ist Gott denn nun? Die fromme und einfache Antwort lautet, so wie er sich in der Bibel offenbart. Das ist gut und das ist richtig. Und wenn wir uns mit dieser Antwort begnügen, dann könnte ich jetzt eigentlich mit der Predigt aufhören und könnte sagen, komm, geht heim. Ja. Nehmt euch Zeit, lest die Bibel einmal durch. Kann man machen. Ja. Und in einem Monat spätestens habt ihr es geschafft. Langsam lesen, einen Monat, habt die Bibel durch. Und dann wisst ihr es, wie Gott ist. Ich habe den bösen Verdacht, dass wenn wir nach dem Monat wieder zusammenkommen würden, vielleicht trotzdem die eine oder andere Frage noch offen wäre. Irgendwie gibt es Dinge in der Bibel, die wir schwer verstehen. Also, genug der Vorrede. Ich möchte euch jetzt nochmal einen etwas längeren Bibeltext vortragen, aber den in Auszügen. Es ist eine Geschichte, deswegen kann man auch einen längeren Text mal vertragen. Es ist eine Geschichte aus dem Alten Testament und zwar aus dem ersten Buch Samuel. Samuel sagte zu Saul, Saul war der König in Israel, Samuel war der Prophet Gottes. Der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk, über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr. Der Herrscher. Ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstreckt den Bann an ihnen, an allem, was es hat, und verschone ihn nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Und Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Schur, das vor Ägypten liegt. Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und an dem ganzen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken. Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Als Samuel zu Saul kam, sagte Saul zu ihm, gesegnet seist du von dem Herrn. Also der König ist der Meinung, es passt alles, ja, und begrüßt den Propheten überschwänglich. Gesegnet seist du vor dem Herrn. Ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und Samuel antwortete, was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre. Saul sagte, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe, und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An den übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Da sprach Samuel zu Saul, halt ein, damit ich dir verkünde, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sagte, rede. Und Samuel sprach, wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, an Amalek, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist? Und Saul antwortete Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen. Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinen Gott, in Gilgal zu opfern. Gut eigentlich, ne? Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei, und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Also, soweit bis daher. Diese Geschichte, passt die Geschichte in mein Bild von Gott? Ist es der Gott, warum ich heute in den Gottesdienst gekommen bin, um ihm zu begegnen? Ein Gott, der den Befehl gibt, ein ganzes Volk auszurotten. Ein Gott, der unschuldige Kinder und Säuglinge töten lässt. Ein Gott, der bedingungslosen Gehorsam einfordert. Ein Gott, der einen König, den er zuvor berufen hat, den Saul, wegen eines kleinen Abweichens vom Auftrag einfach absetzt. Ist das der Gott, der in mein Bild passt? Auch dafür, auch auf diese Problematik, gäbe es wieder eine schnelle Lösung des Problems. Manche Menschen schaffen das, das Haar zu spalten, das man kaum sieht. Ja, und auch Theologen schaffen es, sogar den Gott zu spalten, den man nicht sieht. Und sagen, also da gibt es den Gott des Alten Testaments und da gibt es den Gott des Neuen Testaments. Oder vielleicht ein bisschen wohlklingender, verklausulierter ausgedrückt, Gott ist im Alten Testament ein anderer Gott als im Neuen Testament. Der Ansatz ist weder besonders einfallsreich noch wirklich neu. Es gab in Rom ab dem Jahr 100 nach Christus einen Kirchenführer, Markion, der meinte, dass in der Bibel zwei unterschiedliche Götter zu erkennen sind. Der alttestamentliche jüdische Schöpfergott, so eine Art untergeordnete Gottheit, und den Vatergott im Neuen Testament. Unter anderem wegen dieser Irrlehre, die er recht aggressiv propagiert hat, ist er dann auch im Jahr 144 nach Christus ausgeschlossen worden, aus der Kirche ist exkommuniziert worden. Also, wie gehen wir jetzt mit der Frage um? Ja, wir haben dieses Problem mit dieser Geschichte, mit der Vernichtung der Amalekiter, und das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Solche Geschichten gibt es im Alten Testament noch mehr. Fangen wir mal vorne an im ersten Buch Mose, Sintflut. Ja? Ratzeputz, alles weg. Ja? Wir drücken die Reset-Taste, ja? Gott fängt neu an mit ganz wenigen Menschen. Die Eroberung der Stadt Jericho. Alles wird abgesäbelt, ausgenommen eine Frau, die ihren Lebensunterhalt mit harter körperlicher Arbeit verdient hat. Die Vernichtung der nächsten Stadt, die Stadt Ai, alles ratzeputz weg. Ja. Also, es ist klar, so ging es weiter. Es gibt viele Unterschiede zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und ich denke, wir sollten so ehrlich sein und vor diesen Unterschieden auch die Augen nicht verschließen. Vier Unterschiede, denke ich, sind in unserem Zusammenhang besonders wichtig. Der erste. Im Alten Testament handelt Gott an seinem Bundesvolk Israel, im Neuen Testament an seiner Gemeinde, die sich aus einzelnen Individuen aus allen Völkern zusammensetzt. Zweitens, Israel war das irdische Land Kanaan verheißen, der Gemeinde der Himmel. Drittens, demzufolge musste Israel gegen sichtbare Völker kämpfen, irdische Völker. Die Gemeinde kämpft gegen unsichtbare, überirdische Mächte. Viertens, im Alten Testament mussten immer wieder Tiere geopfert werden. Im Neuen Testament hat Gott ein für alle Mal seinen Sohn geopfert. Wir haben dieses Spannungsfeld zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Wir nehmen im Alten Testament, wenn wir das Alte Testament lesen, Gott anders wahr, als wenn wir das Neue Testament lesen. Wie gehen wir jetzt mit dieser Fragestellung um? Gibt es irgendwo einen Lösungsansatz? Ich denke, wir können drei Kernaussagen feststellen und zu diesen drei Kernaussagen möchte ich jeweils ein bisschen was sagen. Erstens, auch im Alten Testament ist Gott ein liebender Gott. 2. Mose 34, Vers 5 bis 7 heißt es, das ist die Geschichte, wo der Mose auf dem Berg ist und Gott ihm begegnet. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Also, Gott stellt sich selber vor und in seiner Vorstellung stellt er sich zuerst vor als der, der barmherzig ist, der gütig ist, der sich seinem Volk zuwendet. Aber, und das müssen wir auch festhalten, Gott lässt Schuld nicht ungestraft. Ziel dieser Strafe ist aber nicht die finale Vernichtung, sondern immer Umkehr. Gott ist gütig und gerecht. Psalm 145, Vers 7 bis 10. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen. Deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle, sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Es ist wichtig, dass Gott, wenn er im Alten Testament mit seinem Bundesvolk Israel richtend umgeht, Mitleid hat. Hosea 11, Vers 8, wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Adma dich Zeboim gleich machen? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Menschen im Alten Testament haben Gott so erfahren. Einige der Psalmen sind von Asaf. Asaf denkt über diese Frage der Gerechtigkeit Gottes nach. Im Psalm 77, da lesen wir, ich sann des Nachts nach, in meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Also, ich weiß nicht, ob ihr über dieses Thema schon mal eine schlaflose Nacht gehabt habt, aber ich gehe mal davon aus, wegen irgendwas werdet ihr schon mal nachts nicht schlafen können. Also kennt ihr das, wenn euch einfach Gedanken umtreiben, wenn euch was beschäftigt, wenn ihr darüber nachdenkt. Der Asaf, der Psalmdichter, denkt nach über diese Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Ist er denn gerecht? Und ist seine Gnade irgendwann mal so zu Ende, dass es nicht mehr weitergeht? Hat Gott auf ewig verworfen? Vom gleichen Psalmdichter kann man im nächsten Psalm lesen, Psalm 78, Vers 37 bis 39, wer es mitlesen möchte. Da geht es um das Auf und Ab des Volkes Israel. Wenn wir die Geschichte von Israel mal ein bisschen lesen, dann werden wir feststellen, denen ging es immer dreckig und dann haben sie sich zu Gott gewandt. Und Gott hat sie errettet und befreit von den Unterdrückern und kaum war wieder ein bisschen Ruhe. Dann ging es von vorne los. Also denen ging es zu gut und dann haben sie sich von Gott abgewandt. Und also immer so im Kreis, also uns geht es ja heute nicht so. Ne? Vielleicht. Ich denke, es ist einfach menschlich. Wir sehen da eine typische Bewegung. Und also jetzt nochmal zurück zu dem Psalm. 78, Vers 37 bis 39. Denn ihr Herz war nicht fest ihm gegenüber und sie blieben nicht treu an seinem Bund. Er aber, Gott, war barmherzig. Er vergab die Schuld und vertilgte nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm. Er dachte daran, dass sie Fleisch sind. Ein Hauch, der dahin fährt und nicht wiederkehrt. Wir sehen, dass Gott also nicht so einfach richtet und es ist egal, es wird jetzt einfach mal die Gerechtigkeit durchgezogen und egal, wie es den Menschen geht damit, Gott ist berührt von dem, wie sich Menschen ihm gegenüber verhalten und wie er reagieren muss, um sie wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Wie weit das Erbarmen Gottes geht, das wusste auch ein Prophet im Alten Testament. Also ich denke mal, die meisten von uns kennen die Geschichte von dem Propheten Jona. Der Jona bekommt von Gott den Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen. Es war eine ganze Ecke weg bei den Assyrern, Feinde Israels, und sollte der Stadt Ninive das Gericht predigen. Ja, noch 40 Tage und dann ist alles ratzbatz kaputt. Und der Jona hat ein Problem damit. Er hat das Problem, dass er Gott schon ein bisschen kennt und weiß, wie das mit der Barmherzigkeit Gottes aussieht. Und deswegen reist er erst aus, läuft in die andere Richtung und Gott bringt ihn dann, ihr kennt die Geschichte mit diesem Walfisch, bringt ihn zurück auf den rechten Weg. Er geht hin und hält halt um Himmels Willen diese Gerichtspredigt. Und es passiert genau das, was er eigentlich gedacht hat. Ja, und deswegen sagt er, Jona 4, Vers 2, er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß von Güte. und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Ganz wichtige Erkenntnis an der Stelle, auch wenn Gott im Alten Testament primär mit seinem Volk Israel handelt, dann gilt sein Erbarmen trotzdem auch den anderen Völkern. Hier den Assyrern, wenn sie sich ihm zuwenden und wenn sie Buße tun und von ihren abgöttischen Wegen abgehen. Gott erbarmt sich auch über die anderen Völker. Also, das war der erste Gedanke. Auch im Alten Testament ist Gott ein liebender Gott. Zweitens, auch im Neuen Testament ist Gott ein richtender Gott. Jesus ist ja durch die Lande gezogen und hat viele Menschen geheilt. Nachdem er einen blinden Mann geheilt hat, einen blind geborenen Mann, sagt er, ja, ich erzähle die Geschichte doch noch ein bisschen ausgiebiger, also ein blind geborener Mann, die Leute philosophieren, an was liegt's denn eigentlich, ja, warum ist denn der blind, wer ist denn schuld, seine Eltern vielleicht, ja, oder er, wer hat gesündigt? Jesus sagt, nee, so ist es nicht, es hat keiner gesündigt, sondern es geht darum, dass die Größe Gottes offenbar wird an ihm. Und Jesus heilt diesen blind geborenen Mann und der geht hin und erzählt es allen. Und das passt dann den Leuten auch wieder nicht, dass er so viel von Jesus spricht und die sagen, sei ruhig, ja, du sollst nicht Werbung machen für ihn. Und als Jesus das berichtet wird, sagt er, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Also das ist so das Gericht, das Gott durch Jesus bereits zu Lebzeiten Jesu vollzieht. Ja, an Jesus scheiden sich die Geister. Die einen nehmen ihn an und die anderen, die lehnen ihn ab und haben sich dadurch schon selber verurteilt. Jesus ist zum Gericht in diese Welt gekommen. Eine Geschichte aus dem Buch der Apostelgeschichte noch, auch eine bekannte Sache für die meisten, Hananias und Sapphira. Ein Ehepaar, das sich in der Gemeinde engagiert hat. Jetzt war es so, die Jerusalemer Gemeinde war konstruiert als so eine Art Frühkommunismus. Also die hatten alles gemeinsam. Also jeder hat sein Krempel verkauft und das eingebracht in die Gemeinde. Und das wollten die zwei auch machen. Dieses Ehepaar Hananias und Sapphira, sie haben verkauft und haben bestimmten Erlös erzielt und haben gesagt, okay, wir selber brauchen auch ein bisschen was für uns und haben das auf die Seite. Und den Rest haben sie, so wie alle anderen auch, in die Gemeinde gebracht. Und Petrus sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Also du hättest es ja nicht unbedingt verkaufen müssen. Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Du hättest es auch verkaufen können und ganz für dich behalten. Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und starb. Und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es muss recht zackig gegangen sein, weil nach etwa 3 Stunden seine Frau kommt und ihn sucht und sagt, ich weiß nicht, wo steckt dann eigentlich? Ja, und Petrus antwortete ihr, sag mir, ob ihr für so und so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und starb. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Also die Geschichte, glaube ich, macht ausreichend plastisch, dass es auch im Neuen Testament hartes Gerichtshandeln Gottes gibt. Es ist aber trotzdem eine gewisse Ausnahme, diese Geschichte mit Hananias und Sapphira, denn, und das ist der dritte Punkt, der wesentliche Unterschied zwischen Gottes Gerichtshandeln im Alten Testament und seinem Gerichtshandeln im Neuen Testament liegt im Zeitpunkt des Gerichts. Im Neuen Testament ist im Prinzip alles Gerichtshandeln Gottes auf das Endgericht hin ausgelegt. Im Alten Testament vollzieht Gott sein Gericht normalerweise im Verlauf der Zeitgeschichte. Wenn Israel sündigt, dann wird dem Volk nicht angekündigt, dass sie nach ihrem Leben in die Hölle kommen, sondern dass sie von den Midianitern oder von den Assyrern bestraft werden. Es gibt viele Gerichtsstrafen im Alten Testament. Im Buch Richter benutzt Gott die Kanaaniter, die Moabiter, die Midianiter, die Ammoniter und die Philister, um Israel zu bestrafen. Später sind es die Syrer, Ägypter, Assyrer und Babylonier. Aber auf jeden Fall vollzieht sich das Gericht innerhalb der Geschichte. Es passiert nicht am Ende der Zeiten, sondern das sind Dinge, die man im Grunde in der Bibel und in diversen Geschichtsbüchern nachlesen kann. So ist Gott. Was bedeutet das Ganze jetzt für mich? Ich möchte nochmal drei Aspekte rausgreifen, die uns vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken dienen können und somit mit heimnehmen und zum Bewegen zu Hause. Erstens, schreibe ich Gott vor, wie er zu sein hat. Gott ist der Schöpfer. Er ist souverän. Nicht ich habe ihm vorzuschreiben, wie er zu sein hat oder gar wie er ist. Auch wenn ich von ihm nie das ganze Bild bekommen werde. Wir denken nochmal an dieses Bild mit dem Elefanten. Ja. Auch wenn wir von ihm nie das ganze Bild bekommen werden, gilt trotzdem die Verheißung aus dem Johannesevangelium. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Zweiter Punkt zum Nachdenken, durch wen oder was wird mein Bild von Gott geprägt? Durch Jesus und durch sein Wort können wir Gott mehr und mehr kennenlernen und erleben. Falsch wäre es also, wenn ich meine Vorstellung von Gott von irgendetwas oder von irgendjemand anderem außer von ihm selber prägen lassen würde. Er ist der Schöpfer und er ist deswegen außerhalb unserer Beurteilungskompetenz. Dritter Punkt, wer Jesus hat, der hat das Leben und kommt nicht ins Gericht. Auch wenn das Leben auf dieser Erde niemals frei sein wird von Schmerz und von Leid, dann ist in seiner Nähe trotzdem Ruhe, Frieden und Geborgenheit. Und für seine Kinder gilt die Verheißung aus der Offenbarung, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Für die, die zu Jesus Christus gehören, gibt es kein Gericht. Im Johannesevangelium wird uns berichtet, dass Jesus gesagt hat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Stellt sich die Frage, gehöre ich dazu? Bin ich einer von denen, die an ihn glauben? Bin ich einer von denen, der deswegen auch nicht ins Gericht kommen wird? Ich möchte euch, wenn an diesem Punkt Zweifel bestehen, wenn an diesem Punkt Fragen bestehen, herzlich einladen, anbieten, hinterher mich anzusprechen. Ich werde die Zeit noch im Gottesdienstraum sein, da kann man drüber sprechen. Auch wenn jemand noch ein bisschen mehr wissen will über die Amalekiter und warum Gott sie dann tatsächlich vernichten hat lassen und wie das genau zusammenhängt, das wäre für die Predigt zu kompliziert gewesen, aber da gibt es natürlich Antworten. Es gibt auf diese Detailthemen immer Antworten. Die habe ich heute mal ausgeklammert und versucht, euch einfach mal so einen Aspekt, so einen großen Blick zu bringen. Einfach mal beim Betrachten des Elefanten aus dem Bild mal einen Schritt zurückzugehen und einen etwas weiteren Blick zu kriegen. Ich lade euch herzlich ein, weiter darüber nachzudenken, dran zu bleiben, im Wort Gottes zu lesen, zu forschen, mit anderen darüber zu sprechen und auszutauschen, und wünsche euch ganz herzlich Gottes Segen.